Drittes Kapitel. In der Versammlung herrscht Gemurmel. Jitzri, Bichras, Elam und Matania sitzen von der Allgemeinheit sichtlich isoliert. Für das Geflüster haben sie nichts übrig. Allein die Mienen sind Verräter dessen, was man zu verbergen sucht. Außer ihnen und den Priestern vom Sinedrion sind der Stadtmann Jedotun aus Sichem und der Altrat Kisabta von Jerusalem sowie zwei den meisten unbekannte Männer anwesend. Was die Freunde von den Fremden denken und was die Städter hier im Priesterrate wollen, besteht zu Recht. Matania sagt: Die sind halt ins Netz gefallen. Das konnte jeder hören. Sofort dreht man sich Matania zu. Ah, wer ist wem ins Netz gefallen? Bellt Hattus bissig. Bichras grinst. Endlich aufgewacht? Ich fragte, droht Hattus überheblich. Bin ich dein Knecht, der Antwort geben muss? Erwidert Bichras. Hattus streitet. Kisabta will vermitteln. Doch da tritt Delaja ein. Oberflächlich grüßend, sagt er ohne Einleitung. Lasst uns beginnen. Das ist leicht gesagt. Delaja wähnt, man würde gleich mit Fragen kommen. Aber ihm begegnet Schweigen. Da bringt er jene Dinge vor, die letzthin offen blieben, und leitet später auf den Brennpunkt der Versammlung über. Es war von ihm ein Stichwort über die Revolte gegen Jabin ausgegeben worden. Nachdem man eine volle Stunde über Nichtigkeiten diskutierte, fängt Delaja mit dem Wichtigsten der heutigen Beratung an. »Wir brauchen eine neue Satzung«, ist das Stichwort und bedeutet volkseigene Führung. Die alte, die den Fortschritt hemmt, ist aus unserem Buche auszumerzen. Das gilt Jabin. Einige stimmen Delaja zu. Schlagt vor, was ihr für richtig haltet. Wir können überdies ganz offen reden. Er zeigt auf beide Unbekannte. Denn diese Boten stehen fest und treu zu uns. Einer hat uns schon einen großen Dienst geleistet. Es tritt allmählich Spannung ein und man ergeht sich über Jabins Joch. Werde ich gewählt, dann ist es meine Ehre, uns zum Sieg zu führen, sagt Delaja. Weißt du, wie man Kriege lenken muss? Spottet Paros, ungeniert. Als hoher Priester, in Klammerziffer 1, bin ich mit Gottes Geist verbunden, der mir sagt, was ich zu tun und was ich zu unterlassen habe, also auch, dass ich von nahe oder ferne führen kann. Den Geist möchten wir gern kennenlernen, flüstern sich die Freunde zu. Doch Delaja spricht schon weiter. Es war Gottes Eingebung, dass Artam, ich und Hattus nach Sichem reisten. Wir boten Jabin unser Bündnis an. Es sollte ihn aus seinem Fuchsbau locken. Nephat, der Getreue, zeigt er auf den Jüngeren der Fremden. Überbrachte dieses Angebot und seht her, frohlockt Delaja, eine Rolle schwenkend, da die Antwort unseres Herrn, nicht des Jabin, nein, Gott, der Israel aus Ägypten führte. Er wird die Faust der Feinde lockern, dass sie fahren lassen muss, was sie an die 20 Jahre raubte. Höret zu, was er auf unsere schlaue Pläne schreiben lässt. Wenn sonst nirgends in der Welt passen Gott und schlaue Pläne hier zusammen, ist Nephat ein Spion Delajas, so der andere ein Japinese. Und da faselt man von Gottes Geist. Nur gut, dass wir die Palme haben. Man müsste helfen, weil sie blind in ihre eigene Grube tappen, dachte Jitzri. Delaya liest bereits die Rolle vor. Kaum zu Ende kommend, geht es tumultuarisch zu. Nach heftig vorgebrachtem Für und Wider, wobei Jitzri merkt, wie sich der alte Fremde diebisch freut, sagt Artasus. Ohne Zweifel hat Delaya gut gehandelt. Doch was gilt die ganze Rolle? Stern oder Sand? Ist's denn sicher, dass der König uns nicht überfährt? Fraget Neffat, sagt Delaya, der weiß, was Jabin denkt. Ungern kommt die Antwort. Hazor war jenem zum Kinderschreck geworden, doch Delayas Münzen haben solchen reichen Klang, dass er überzeugend tut. König Jabin möchte Frieden und mit Israel, wie angeboten, die Stämme einheitlich regieren. Zusammenhauen, ruft Bichras hart dazwischen. Delaya wütet. Zu allem, was beraten wurde, habt ihr fein geschwiegen. Jitzri und Genossen, also schweigt auch jetzt, wo es um unser Wohl und Wehe geht. Wir können schweigen, erwidert Jitzri. Ob zu eurem Wohle, sei dahingestellt. Erst am Berge stehend, und du denkst, du bist schon oben. Übrigens kann in der offenen Versammlung jeder seine Ansicht äußern, oder nicht? Ihr verneint, was ich für richtig halte, zürnt Delaya. Was wollt ihr also reden? Was wir für gut befinden, sagt Matanya sachlich. Dazu sind wir nämlich da. Ich dachte bloß zum bösen Wetter machen, stichelt Betsai. Das sei dir überlassen, weist Elam ihn zurecht. Und das Horchen denen, die nichts bei uns zu suchen haben. Neffat will sich daraufhin entfernen. Delaya hält ihn rasch zurück. Letztwillig entscheide ich. Du hast meinen vollen Schutz. Wer weiß, denkt der Spion, wie böse er behandelt worden war und seine Ahnung, des Königs Rolle wäre falsch, behält er klug für sich. Das Lob, das er erhält, man hätte ihm so viel zu danken und er sei den Israelen wie ein Bruder, ist ohne jeden Wert. Jedotun schlägt vor, mit einem Dank an Jabin das Ersuchen zu verbinden, dass sie ihren eigenen Feldherrn haben möchten, was bei diesem Kriege besser sei. Es wüten harte Wortgefechte, bis Fürst Hamer meint, man müsse erst den Feldherrn haben. Nur wisse er noch keinen. Israel wäre jetzt ein leeres Haus. Delaya lächelt. Aber seine Augen waren scharf. Wir brauchen uns kein schlechtes Zeugnis auszustellen. Du wirst die Hauptmacht führen. Hamer tut, als böte man ihm Galle an. Außer Jitzri und den Seinen stimmen alle zu. Nun, kehrt jener vorsichtig den Feldmarschall heraus. Alsdann senden wir durch Neffat unsern Dank, und er wird, dessen Mienen drücken unverkennbar aus, dass er sich mit allen Vieren sträubt. Delaya rettet wiederum sein Spiel und bedauert. Heute nicht, lieber Neffat, doch du wirst belohnt, als wärest du gegangen. Ungut, doziert er weise, dich abermals zu senden. Wir haben ja den anderen aus Helaf, der, Jabin unbekannt, in diesem Falle besser wirkt. ist mit dir zu rechnen, Zahlmann? Er hebt einen dicken Beutel hoch. Zahlmann ist schon alt, dennoch rüstig und gewandt. Er steht gleich auf. Mir ist dieser Auftrag recht. Gegen Alte sind die Japanesen nicht so scharf. Er sieht Neffat hämisch an. Ich kann es besser wagen. Morgen reite ich. Delaya nickt erfreut. Die Hälfte dieses Beutels wirst du mit der Rolle haben, die andere, sobald du Antwort bringst. Er denkt, man wäre nun in allem mit ihm einig. Jitzris Leute zählt er nicht. Den Blicken, die ihn warnen wollen, weicht er standhaft aus. Nachdem die zwei Spione fortgegangen sind, weist fast jeder seine Stacheln vor. Kis Abda zweifelt. Können wir uns denken? Ich traue nicht. Sisera hat viel Kriegsvolk angeworben. Da er nicht richtig löhnen kann, ist zu befürchten, dass er der Armee viel Plündergut verspricht. Versprechen, ob er es auch hält? Fragt Jedotun. Du meinst, ob er es halten kann, berichtet Tamer und skizziert den Plan, den er sich bereits gebildet hat. Nicht übel, muss man anerkennen. Nur Kisjat sagt zu ihm, du bist gewiss der rechte Mann. Besser aber wäre, wir hätten deren zwei. Wie nun, wenn wir Fürst Jitzri hierzu wählten? Kisjat hat unbewusst und ungewollt Delaya in die Hand gespielt, den Fürst herauszufordern und, ja, was alles kann in einer Schlacht passieren. Zugestimmt, sagt Delaya übereifrig. Er kann die Flanken oder unsere Nachhut übernehmen. Jitzri schweigt. Ihn trifft es nicht, mit der Nachhut wenig Ehre aufzustecken, wie nicht, dass die Flanken nur der Prellbock sind. Elam spottet fein. Ganz trefflich ausgedacht. Man muss schon einem Kalbe gleichen, um nicht zu wissen, was das Ganze soll. Wieso? Tut Hammer ärgerlich. Ich gönne Jitzri jede Ehre in dem Kampf, oder will er etwa nicht? Des angegriffenen Augen blitzen auf. Noch bezähmt er sich, doch das Grollen des Beleidigten hört man heraus, als er erwidert. Ich schweige oder rede, wie für mich die Zeit gekommen ist. Dein Angebot, frech und schmutzig, geb ich dir zurück, Delaya. Kannst dich selbst damit befassen. Warum ich vorhin schwieg, das habt ihr nicht erkannt, so blind seid ihr gewesen. Deine Nachhut kannst du besser führen aus der Ferne, da wird deine Haut geschont, wenigstens zunächst. Ich rede, winkt er in des Raumes Mitte tretend, Delaya heftig ab, als dieser unterbrechen will. Du bist zwar im Rat der Oberste der Priester, ich aber jener für das Volk, und das ist mehr. Deine Blindheit und nicht Gottes Geist hat dich verführt. Dein Ehrgeiz, deine Skrupellosigkeit sind Stempel deines Wesens. Der Wicht, den du Zahlmann nanntest, hätte gern gelacht, hätte er sich dadurch nicht verraten, wer er wirklich ist, als du deinen schlauen Plan und deinen Gott, nicht den unseren des Lichtes, in den Topf der Dummheit warfst. Du siehst es nicht, ich will mein Fürstenrecht verlieren, wenn Zahlmann nicht ein Japanese ist. Zu Hammer sagt er hart. Du musst's wissen, ob zwei Flanken so zu leiten sind, um dem Ganzen Halt zu bieten. Besser ist, du bleibst der Feldherr derer, die dir folgen werden. Ah, schwirrt es durcheinander, ein feiger Fürst. Er zieht sich aus der Schlinge. Der Reiche bleibt zu Haus, der Arme muss heraus. Jizri kocht. Er atmet schwer, drückt aber mit Gewalt die Galle nieder. Wo ich bleibe, das ist meine Sache. Ich bin jemandem verbunden und schlagelos, wann das Volk mich braucht. Nicht ihr genießt den Schutz, nur Israel, das ihr in großes Unglück stürzt. Du glaubst mir nicht, Delaja. Ich weiß, dass Jabin sich die Hände reibt. Allesamt seid ihr verloren. Du nicht mit deinem jemand, ruft Arpasus gehässig. Nein, wir stehen außerhalb. Das klingt so ernst, dass mancher Mann erbleicht. Wieder ruhig redet Jizri weiter. Doch wir stehen nicht außerhalb des Volkes, merkt es euch. Artam, der mich feige nannte, zeige ich beim Richter an. Das lass bleiben, fällt der Altrat ein. Wir müssen uns vor einen Wagen spannen. Streit zerbricht die Räder, bevor man sie zum Rollen bringt. Sehr wahr, und sei versichert. Jizri gibt Kis Abda eine Hand. Wäre die Beleidigung nicht hier gefallen, ich hätte rasch mit Artam abgerechnet. Zudem währt das beim Richter keinen ganzen Tag. Er geht zu seinem Platz zurück. Artam ist betroffen. Der Richter zu Jerusalem ist unbestechlich. Er fängt an zu stottern. Ihm wäre das im Zorn herausgerutscht. Es hätten ja auch andere. Der Fürst winkt lässig ab. Wieder ist's Delaja, der zu retten sucht, was möglich ist. Hamer einen Blick zuwerfend, sagt er schnell. Ich schließe mich dem Altrat an. Persönliches ist abzutun. Ich schlage vor, dass Fürst Jizri die gesamte Truppe führt. Mir sagt Gottes Geist, so sei es das Beste. Er greift bereits zum Pur, als der Fürst ihn hindert. Diese Mühe spare dir. Ich bin nicht blind und hab dein Mienenspiel durchschaut. Du bist ein Priester dieser Welt, keiner für des Himmels Licht. Das ist keine Kränkung. Wahrheit will stets helfen. Auch sagte ich, dass ich schon verpflichtet sei. Was ihr beginnen wollt, ich wiederhole es, ist ein Weg in Not und Tod. Du zeigst Mäuse, sagt Jedotun, der geheim zu keinem Priester steht. Ihm geht es nur um Israel. Warten wir, was Zalman uns für Kunde bringt. Ist er beritten, kann er in 3 Tagen wieder bei uns sein. Und unsern Nefat können wir. Wohin senden? Fragt Bichras herb. Kunde holen, ergänzt Jedotun. Wie viel Sisera Truppen hat und wer unter seiner Fahne kämpft. Matania lacht, obwohl er lieber weinen möchte. Man soll sich der Spione nicht bedienen, sie sind keine guten Menschen. Doch mir tut der Nefat leid, ihr werdet ihn kaum wiedersehen. Lüge! Kreischt Delaja wütend. Er hat sich mir verbürgt. Mag sein, Zalman, der Spion in eurem Nest, klagt ihn bei dem König an. Ich geb ihm keine lange Lebensfrist. Also müssen wir ihn schützen, denn er diente uns. Das meint Hamer gut. Es ehrt dich, Fürst, sagt Elam. Nur könnt ihr keinen schützen, den Jabin über seine Klinge springen lässt. Delaya kaut an seinen Lippen. Ah, pah, davon hängt das Schicksal Israels nicht ab. Gehässig greift er Jitzri weiter an. Ihr setzt nur wieder Part. Gibar, Saltil und Barak versäumten die Versammlung. Zwei arge Dinge. Mach deine Sache bei dem Richter wegen Artam ab, dann eine drohende Gebärde. Richtet euch der Hohe Rat, weil ihr im Angesichte der Gefahr und unseres Willens zur Befreiung keine Hände regt. Denn euer Jemand scheint mir eine Nebelfrau zu sein. Die Freunde hätten fast gelacht. Nebelfrau, die Palme, hinter der Jemand steht, vor dem sie sich in Ehrfurcht neigen. Jitzri sagt verhalten. Der Nebel weicht, die Gestalt wird bleiben. Willst du richten, seine Augen funkeln, so wird der Herr dich richten. Da ist's, als ginge durch den Raum ein großer Schatten und ist nicht abzuschütteln, dass etwas war. Nur Delaya stößt als erster diesen Schatten von sich fort, aber nicht nur Stolz und Trotz, auch eine zugedeckte Trauer wühlt in ihm. Gott richtet mich? Ja, ich bin ein Priester dieser Welt, Fürst Jitzri. Die Pflicht ist zu erfüllen, Israel zu helfen. Hast du die gute Gasse eingeschlagen? Forscht Matanja ernst. Denn man kann die Weltpflicht auch vom Lichte her erfüllen. Selten hörte ich von dir, mit Gott alles zu beginnen, mit ihm zu führen, mit ihm alles zu vollenden. Hände heben und Gebete sprechen haben wenig Wert, verteidigt sich Delaya. Ich habe oft gerungen, nicht stumm, wo der Väter Gott geblieben sei. Warum richtet er die Heide nicht, die sein Israel versklaven? Unter Mose gingen unsere Ahnen durch die Wüste, und Gott führte sie. Nun sitzen wir in Kanaan, das er uns verheißen hat. Er aber ist gegangen, er ließ uns allein, da muss man mit dem Weltsinn selbst den Weg erkämpfen. Ist es falsch? Warum hindert Gott mich nicht? Erstmals, dass sich diese Seele öffnet. Auch Jitzri ist erstaunt und erfreut. Ein Körnlein Licht. Freundlicher als sonst erwidert er. Dein Seelenkampf ist schwer. Er wäre aber leicht, wenn du Gott als treuen Richter anerkennst. Was dein Argument betrifft, da muss ich freilich widersprechen. O, vergangen wäre Israel mit und ohne Gott, wenn du es so haben willst. Mose schloss den Lichtring um das Volk und bat ständig in den Ring den Herrn hinein. Wie konnte also er von alters her ein Vater, in Klammer Jesaja 9,5, diesem ferne bleiben? Nicht allein aus seiner Gegenwärtigkeit, nein. Gern ließ er sich rufen und offenbarte sich sogar dem ganzen Volk. Mit dem Stabe Liebe leitet er die Herde. Auf der Weide können sich die Schafe tummeln. Er pflockt nicht jedes einzeln an. Ja, er gab uns einen freien Willen, mit dem wir innerhalb der Hürde uns bewegen, dies und jenes schaffen oder unterlassen können. Du aber hast gedacht, der Herr ist ungerecht, weil er uns dem Spott der Heiden überlässt. Israel hat schlecht gehandelt. Eigenwillig hat es lange Zeit die Heiden unterdrückt und ausgeraubt, mit dem Schwert erschlagen. Sag mir nicht, das war Gottes Wille, wir sollen alle Heiden töten. Wenn dies, alsdann brauchte sie der Schöpfer nicht erst in die Welt zu setzen. Alle Männer habt ihr umgebracht, die Frauen euch geholt, um mit ihnen euer Blut durch Kinder zu vermehren. Ist das gerecht? So schaut, wie ihr mit dem freien Willen dafür ohne Gott die Zukunft meistern werdet. Überlege es, Delilah, schiebe nichts zur Seite. Wir kamen, um zu helfen. Es sieht nicht nach Hilfe aus, wühlt Hattus weiter. Er freut sich diabolisch, wenn es kracht. Das ist ihm wie ein schlimmes Feuer. Der Einzige ist Kisabda, der bedenklich wird. Und er sagt aus seinem Sinnen: Delilah, schließe die Versammlung, zwecklos sich gegenseitig anzufeinden. Der Feldherr bleibt Fürst Hamer. Er kann in einer Woche seine Pläne fertig haben. Wir rufen unsere Männer auf und beraten dann, was werden soll. Um die Bewaffnung mache ich mir Sorgen. Wir kommen gegen Jabins Kriegsmacht so nicht auf. Da, er unterbricht sich selbst. Ich gehe nach Jerusalem. Ist jemand dieses Weges, wäre es mir recht. Keiner meldet sich. Die meisten gehen grußlos fort. Vor der Synagoge tritt Jitzri auf den Altrat zu. Kannst du dir einen Tag entgehen lassen? Morgen ginge jemand mit. Willst wohl eilig deine Sache vor den Richter bringen? Grollt jener böse. Jitzri schüttelt mit dem Kopf. Artam hätte es verdient. Ein anderer ginge mit. Wer? Fragt der Altrat. Barak. Der? Kisabda geht gemessen weiter, aber Jitzri bleibt an seiner Seite. Er ist noch jung. Wenn er aber will, und auf einen Tag kommt's mir nicht an, brummt es Kisabda vor sich hin. Des Fürsten Freundlichkeit vertieft sich noch, als er entgegnet. Abgemacht. Allein, Barak ist kein Junge mehr. Du wirst es kaum bereuen, dass er dich begleitet. Überdies, wo nächtigst du? Weiß ich noch nicht. Bei Delilah mag ich heute nicht bleiben, da wird bloß alles nochmal durchgekaut. Willst du? So könnte dir der Tag noch eine Freude bringen. Komm mit uns, wir sind beritten. Leihe dir ein Reittier auf dem Markt. Bist ja bekannt. Ich auch, fügt er schalkhaft an. Das will ich meinen. Der Altrat fühlt sich angesprochen, wenn er überdenkt, was die Versammlung brachte. Der Fürst und seine Freunde wurden ihm zum Rätsel. Heute unterschied er zwischen Ernst und Rederei. Warum ließ er sich vom hohen Priester fangen? Freilich, freilich. Abwarten, erst einmal sehen und hören. Nachher kann er sich entscheiden. Der Fürst unterbrach den Gedankengang des anderen nicht. Auf dem Marktplatz wählt Kisabda sich ein Tier. Südlich geht es über Hügel und durch Täler, von langem Ungewitter trostlos anzusehen. Doch die Sonne trocknet nun die Wege, daher geht das Reiten gut voran. Sie reden über allerlei, bloß nicht über die Beratung. Einmal, sagt der Oberste, und es soll lustig klingen, er will das ihn bedrängende Gefühl verbergen. Bin gespannt, wohin man mich verschleppt. Angst? Fragt Bichras gleichen Tones. Viere gegen einen und dann noch Mut? Der Altrat kichert, wird aber ernst, als Matania feierlich erwidert. Wir wissen, wer du bist. Ab heute geht dein Weg hinauf. Hinauf? Die ungewisse Frage eines Mannes, der zu wissen glaubte, wo er sich befindet. Der Seher deutet hoch. Zu Gottes Wahrheit, durch die dir aufgetischten Lügen, ging sie dir verloren. Sie wird dir neu und rein gereicht, aber Matanias Augen glänzen. Da man sich nur innerlich ins Lichtreich schwingen kann, hat Gott ein äußerliches Mal gesetzt, daran wir seine Bahn erkennen können. Sieh, deutet er voraus, da, der Hügel, wir haben ihn umritten und kommen aus dem Süden zu ihm hin. Dort hinauf führt unser Pfad. Kisabda kennt das Land, die Kreuz, die Quer und merkte, dass sie von der Straße Gilgal, Bethel abgewichen waren. Das Engtal ist ihm unbekannt. Droben, von der Sonne hell umflutet, lugt zwischen Grün ein Haus hervor. Wer wohnt da oben? In der Frage hallt das Pochen seines Herzens wieder. Delayas Nebelfrau, sagt Jitzri. Willst du mich hänseln? Wird der Altrat barsch. Wirklich eine Frau? Ein Weib? Frau, betont Matania. Einerlei, Kisabda ärgert sich. Hätte ich das bloß gewusst, brummt er weiter. Ich wundere mich über euch, so schön abseits. Freilich, da kommt selten einer her und keiner sieht, was hier getrieben wird. Die Freunde sind entsetzt ob der argen Denkungsweise. Schon gibt Jitzri einen Wink, den Altrat einfach stehen zu lassen. Da greift Elam ein. Streng, sagt er zu Kisabda, sieh uns an, ob wir dessen fähig sind, wessen du uns wortlos zeigst. Ein offener Verdacht kann eine Frage sein, eine Antwort würdig. Was du dachtest, ist gemein und verdient kein Widerwort. Willst du weiter? Bringe ich dich auf den Karawanenweg, dass dir kein Übel widerfährt. Wir sagen nicht, was du versäumst. Du hast uns allzu arg verdächtigt. Elams Wort verfehlt die Wirkung nicht. Kisabda schüttelt über sich sein Haupt. Was fuhr ihm bloß heraus? War er denn nicht froh, als sei ihm eine Last genommen, die Jahre auf ihn lud? Er ist tief beschämt, jedoch frei von dummem Stolz, aus dieser Scham die Brücke abzubrechen. Jedem gibt er seine Hand und bittet. Verzeiht mir den Gedanken, wer weiß, woher er kam. Ihr seid vom Rat stark abgerückt, habt euch an Landesfragen kaum beteiligt, und man sagt, ihr hättet euch an Heiden hingeworfen. An welche, wusste keiner. Das und nun ins Ungewisse. Versteht ihr, wenn ich einen Arg bekam? Wohl, darf die Kränkung aber nicht ergeben. Bichras untermauert den Verweis des Elam. Meinetwegen, es sei vergessen. Hier, meine Hand. Meine auch, streckt Elam seine rechte hin. Matania tut es wortlos nach. Bloß Jitzri zögert eine Weile. Kisabda bittet ihn zum zweiten Mal, ihm zu vergeben. Da legt ihm jener beide Hände auf die Schultern. Ich trage dir nichts nach, war mehr verwundert als verletzt, dass du verurteilst, was du nicht kennst. Du merktest, welch ein Hass in Silo wirkt. Kann da Licht und Wahrheit wohnen? Mir war, du freutest dich, bei uns zu sein. Jetzt sah es aus, ich hätte mich getäuscht. In dir, Kisabda. Der wehrt ab. Weil ihr von einem Weibe, Frau, sagt ihr, ist dasselbe. Ach, ich bin ganz durchgedreht. Sieht man, bestätigt Bichras. Du bist wie aus der Bahn geschleudert. Der Unterschied ist dieser. Ein Weib, nur seinen Ich-Kreis kennend. Eine Frau, die außerhalb desselben steht. Handle aber frei, auch wenn ich sage, komm und sieh. In Klammer Johannes 1, 46. Kisabda bittet. Ich will mit hinauf. Nachdem das Böse mir entronnen ist, fühle ich mich wie gewaschen. Ob das stimmt? Ich weiß es nicht, weiß aber nun, ich werde es erfahren. Das ist ein Bekenntnis. Matania sieht den Steig hinan. Um den Jerusalemer aufzulockern, neckt Elam ihn. Dein Bekenntnis hätte das Synedrion gekränkt. Bitte jetzt nicht das, schweigt von dem, was hinter mir versinkt. Mehr als das bisherige hat dieser Satz die Freunde überzeugt, sich im Vertrauen nicht geirrt zu haben. Auch wird Deborah tiefer blicken und ihn zu ihrer Sache lenken. Sie steigen zur Erleichterung der Pferde ab. Die letzte Krümmung gibt den Blick zum Hause frei, vor welchem ein für Kisabda Fremder steht. Wie gut, denkt er, dass ich mitgekommen bin. Endlich klärt sich das Getuschel auf. Charkros wartet. Seine Augen strahlen, als er die Angekommenen begrüßt. Kisabda achtet aufs Geringste, stellt aber fest, dass der Diener gegen ihn nicht minder freundlich ist als zu den ihm Bekannten. Auch heute hält Deborah Brot und Wein bereit. Beides reicht sie ihnen dar, wie jedes Mal, wenn gute Gäste kommen. Kisabda starrt sie lange an, fasziniert, ungläubig. Schon irgendwie begeistert. Oh, das ist eine Frau. Als Deborah ihn begrüßt, neigt er sich so tief wie nie in seinem ganzen Leben. Sie gehen in den Speisesaal. Da sitzen außer Barak, Saltil und Gibar noch zwei Männer. Kisabda wundert es. Man verschweigt seine Namen und den Stand. Es heißt nur, ein Wandersmann, der Obdach sucht. Was steckt dahinter? Er soll nicht lange grübeln. Nach dem Nachtmahl, das man zeitig nimmt, erzählt Saltil. Die Fremden stammen aus Jabnes in Philistrien und sind kürzlich nach Ramatheim umgezogen. Sie behaupten, dass ihre Väter Israelen waren. Vor Ramatheim liegt ein großer Garten, nutzbares Land. Es gehört einem Manne mit Familie. Dieser, der zum Stamme Ephraim gehört, war schon hier. Sie sagen, Saltil meint die Fremden, ihre Ahnen hätten einst das Gartenland besessen und wissen, wer es vorher inne hatte, Kauf und Verkauf. Kurzum, es sieht so aus, als ob die Sache stimmt. Nun begehrten sie den Garten unentgeltlich. Der Eigentümer weiß nicht mehr, wohin der Verkäufer zog, hatte aber 60 Stater und 2 Goldgulden für das Land bezahlt. Die 2 behaupten, der Grund sei doppelt so viel wert. Vielleicht jetzt, ob aber seiner Zeit beim Kauf? Das ist festzustellen, gibt der Fürst sein Wort dazu. Etwa hat der jetzige Besitzer erst ein gutes Land daraus gemacht. Richtig, weshalb die Männer mit dem halben Garten sich zufrieden geben wollen. Allmählich neigt die Waage sich den Fremden zu. Deborah schweigt. Kisabdas Augen wandern öfter zu ihr hin. Sie wartet wohl auf einen Stich, um dann... Doch was weiß ein Weib? Ach so, Frau, korrigiert er sich. Von Recht und Handel? Kauf, Verkauf oder Erbe? Deborah lächelt fein. Ihm ist's, als lache sie ihn aus. Verstohlen reibt er sich die Stirn. Matania vertritt den Besitzer. Ich bin nicht da wieder, sagt Saltil. Nur selbst zu Ephraim gehörend bleibe ich neutral. Die Fremden glauben schon an ihren Sieg und bitten um Bescheid, wo eine Richterrolle zu bekommen wäre. Jetzt greift Deborah ein. Sie redet ruhig. Wer sie aber kennt, sieht das blanke Feuer tief innen in den schönen Augen. Einen Richter könnt ihr haben, sagt sie gelassen, müsst aber eure Ahnenrolle bringen, die, wie, durch Feuerbrunst verloren ging? Möglich. Nur wundert mich, dass ihr sie nicht wieder schreiben ließet, denn nichts wird mehr als sie gehütet. Könnt ihr sagen, wie das Brauchtum sie verwahrt? Perplex starren beide Männer drein und stottern. Ihre Ahnen wären unter Josua schon ausgewandert. Er hätte sie zurückgesetzt. Machen wir es kurz, winkt Deborah ab. Der Gott unserer Väter hat mich zur Richterin von Israel bestellt. Ihr seid also an dem rechten Platz. Bringt die Rolle. Eine echte bitte ich mir aus, warnt sie streng, und bekundet uns jetzt Israels Familien und ebenso den Sippenbrauch. Mühsam deckt Kisabda sein Gefühl, um ihm Zeit zu geben, sich zu fassen, bespricht Matania sich mit ihm. Der ältere der Männer krümmt den Rücken. Es ist nicht zu übersehen, dass dies kaum die Achtung tut. Sein Gesicht verfärbt sich. Wir gehen, um solche Rolle wie benötigt anzuschaffen. Sie wollen fort, doch die Richterin hält sie zurück. Was ihr ohne Rolle wissen müsst, sei gleich gesagt. Zu leicht ist unser Brauchtum zu erfahren, das ihr sicherlich nicht kennt. Auch ist's Nacht geworden und ungut fortzuwandern. Sie ruft den stets bereiten Diener her. Sorge gut für eine Unterkunft und für alles Nötige. Wenn die Fremden wüssten, was dieses Nötige besagt, sie verwünschten den Besitzer, um dessen Grund es geht und der sie hierher verwiesen hat. Barak gibt absichtlich einen Wink. Auch Deborah stellt die Fragen so, dass man eine rechte Antwort finden könnte. Die Männer wissen nichts. dass Deborah sich als Richterin von Israel bezeichnet hat, stört den Jerusalemer sehr. Allerdings, er gesteht sich ein, ihre Klugheit und Gerechtigkeit sind nicht zu überbieten. Ja, wäre sie ein Mann, das Synedrion wird sie nie als Richterin des Volkes anerkennen, und er selbst. Ihm stürzen Welten ein, nur wie hinter Wolken schiebt sich zaghaft eine neue Welt hervor. Sehe er die Fluoreszenz, in Klammer Lichtausstrahlung, dieser Frau, er würde ihr zu Füßen fallen. Gut ist es, dass er nichts sieht. Noch nicht. Wie sie mit den Männern umgegangen ist, einzigartig. Delaya hätte hier versagt. Und der denkt, wer weiß, wie richterlich begabt zu sein. O Palme, begeistert barg sich, herrlich, wie du denen ihre Felle abgezogen hast, die Türmen. Dagegen ist gesorgt, erwidert sie, doch ich liebe keine bösen Worte. Weltlich hast du recht, im Licht besehen sind sie arme Seelen, denen Hilfe werden muss. Freilich dahingehend bloß, dass ihr Verbrechen unterbunden wird. Verzeih, bittet Barak, mir ist das ebenso herausgerutscht, lacht Elam lustig. Kann passieren, Deborah wendet sich Kisab dazu, dem steigt das Blut bis in die Stirne, als sie sagt. Du wolltest prüfen, Altrat von Jerusalem, nur geht dir vieles gegen deinen Strich. Verständlich. Du bist keineswegs der Einzige, der sein Pferd, den guten Willen, vor einen neuen Wagen spannen muss. Wenn du nicht zu müde bist und wenn du willst, dann schütte dein Bedenken aus und sei versichert. Hier hast du Männer, die sich dem Werk des Heilig-Hohen hingegeben haben. Kisabda schluckt, bevor er fragt. Hast du bloß Midianiter als Dienerschaft? Midian hält mit Jabin üble Freundschaft. Von einer solchen ist mir nichts bekannt. Das klingt sehr bestimmt. Weißt du, Altrat, was unsere Vorderen, nicht allzu lange her, den Heiden taten, einem wie dem andern Stamm? Nein, wehrt sie ab. Komm mir nicht mit abgeschmackten Reden des Delaya, sie hätten auf Befehl des Herrn gehandelt. Hätten wir die Heiden samt und sonders auszurotten, unabhängig davon, dass wir wegen stetem Abfall von dem Herrn nicht höher als die Heiden stehen, dann nimmt es Wunder, dass eben Gott uns gar so oft in ihre Hände gibt und geben wird. Findet Israel die wahre Lebensstraße nicht? Noch einmal nein, hält sie die Geste eines Widerspruches auf. Du wähnst, in den seit Josua vergangenen 2 Säkula hätten wir uns erst in Kanaan behaupten müssen. Schön, vergiss nur nicht, dass in eben dieser Zeit bloß hie und da ein echter Richter kam, weil Israel durch seine üblen Taten, oh wie oft, den wahren Weg verloren hatte. In Klammer, Richter Kapitel 1 und 2. Es war angezeigt, die angestammten Völker richtig zu betreuen, wie Abraham es tat. Macht und Beute aber lockten, in Klammer 1 28. Daher wurden jene, die das Land vor Abraham besaßen, Fremdlinge an ihrem eigenen Herd, auch Midian. Das jenseits an dem Jordan wohnte, wurde arg von uns geplagt. Zugegeben, nur längst vorbei, Israel wird lernen, Gottes Willen auszuführen. Bist du dessen gewiss? Fragt Saltil. Ja, will Kisabta sagen, da fällt ihm die Versammlung ein. Gar nichts war vorhanden, kein guter Wille. Die geben ihre Richtung an, und das Volk tappt hinterdrein. Man lässt ihn den Gedanken spinnen. Ach, gesteht er endlich, die Gewissheit dafür ist mir heut zerbrochen worden. Doch der Wunsch, Israel wird selig werden, wenn es seines Herrn Gebote hält. Das wünschen wir, sagt Jitzri. Wir werden. 40 Jahre opferte sich Mose förmlich auf, um das Volk zum Jesurun, in Klammerziffer 2, zu machen. Dass es nicht geschah, lag nicht an ihm und nicht an Gott. Du kennst den Kampf des Josua, in Klammer Josua 24, 14 bis 16. Fast 700 Jahre sind seit Abraham vergangen, in denen jene hohe Wurzel unserem Volk des Lichtes Nahrung gab. Doch es verwertete die Himmelsnahrung nicht. Es wuchs auf, ein Stamm im Sturm der Welt. Vielleicht, dass in letzter Ferne, die sich heute nicht errechnen lässt, ein Zweiglein von dem Volksstamm übrig bleibt und, vielleicht, aus der Geschichte seines abgestorbenen Stammes lernt. Wenn dem so wäre, ein Seufzer. Du denkst gut, tröstet man den Altrat, darum kamst du auch zu uns. Delaja ist nicht böse, will jener mildern. Nicht eigentlich, allein für seine Ehrsucht opfert er das Volk und mordet. Morden? Nein, er will nur Israel erretten, widerspricht Kisabda. So? Fragt Deborah. Dazu gehört Vernunft. Die gibt er aber dran für seinen Plan. Er tut, als hätte er bereits gesiegt. Solch einer verspielt jedoch von vornherein. Wir hingegen sind mit. Wem verbunden? Weit vorgeneigt, das Geheimnis zu erfahren, stößt Kisabta diese Frage aus. Ein Atem, prall gefüllt mit unnennbarem Druck, der den Fragenden belastet. Feierlich sagt Deborah. Mit unserm Hohen. Kisabta sinkt in sich zusammen. Allein. Er braucht nicht lang zu grübeln, um zu wissen, dass keine andere Antwort kommen konnte. Nur bleibt offen, ob das Volk, ausgepresst und auch gedankenlos, genauso denkt oder mit Gewalt Jabins Kette zu zerreißen sucht. Man will durch Waffen die Befreiung sehen, aber nicht, und sei er noch so stark, durch puren Glauben. Nach der Erkenntnis derer auf dem Palmenhügel ist das eine Utopie. Meinst du? Deborah blättert den Gedanken auf. Prophetisch ist sie extra noch, denkt der Oberste bestürzt. Ihm entgeht der feine Schimmer, der ihr Antlitz überglänzt. Um sich männlich zu erweisen, erwidert er. Zweifelsohne hilft der Glaube, doch mit bloßen Händen lässt sich hier nichts tun, mit Waffen und mit Glauben. Ja, aber ohne Waffenzeug? Der Glaube ist das oberste Gesetz, sagt Gippa ernst. Ist der vorhanden, so gibt uns Gott die Waffen, die vonnöten sind. Ich wollte, ich hätte einen solchen. Das liegt an dir. Wer will, der findet. Gott stellt ihn oft vor unsere Füße. Manche stolpern drüber und vergessen, sich danach zu bücken. Bücke dich und du hast, was wir besitzen. Ein leises Stöhnen quillt aus der verkrampften Brust des Obersten. Er kennt nicht die Kräfte, die ihn überstrahlen. Noch sind Wunsch und Wille nicht ganz ausgeglichen, als er bittet. Reihe mich in deine Streite ein. Was noch dunkel in mir ist, wird der Heilige erhellen. Ist es euch recht, so mag es weitergehen. Ich will morgen innerlich gewappnet reisen. Freudig stimmt man zu. Und den Blick, mit dem Deborah ihn belohnt, wird er nie vergessen. Sie greift nach seinen Händen. Die nächsten Wochen werden schwer, Kiss Abda. Wir brauchen feste Männer, nicht nur Krieger. Deren haben wir genug. Son, genug Krieger? Unterbricht der Oberste verdutzt. Wer dem Volke etwas vorposaunt, dem rennt man ohne Überlegung nach. Delaya nutzt das bei den Leuten aus, und dahingehend wird er Israel in hellen Haufen bei sich haben. Von deiner alten Warte aus gesehen, sagt Gibbar, ich verwette keinen Groschen, ob er so viel Männer haben wird, wie er zu finden glaubt. Von den Waffen noch zu schweigen. Man rennt ihm nach, aber nicht sehr weit. Sie sehen das Schlachtfeld unter Hamer nicht. Und die Befreiung? Ach, Altrat, kannst du glauben, dass mir diese Sache übergeben worden ist? Deborah steht hoch aufgerichtet, mitten in der Männerschar. Ja, ich, das heißt, stottert er verwirrt, keine Frau besaß ein Richteramt, daran rätsele ich herum. Ihre rechte Hand liegt leicht auf seiner Schulter. Darum fragte ich, zu deinem Besten wirst du jetzt nur das erfahren, was du in Kürze wissen musst. Das aber ist schon viel. Dir folgten Späher. Meine Midianiter lenkten sie von deiner Fährte ab. Woher? Ihm bleibt das Wort Verstaunen stecken. Delayas Hunde, der soll mich kennenlernen. Doch das Ärgernis ebbt wieder ab. Erkläre mir, bittet er, auf welche Weise dich der Herr zur Richterin berief. Feine Röte bedeckt Deborahs Wangen. Sie erzählt, was ihre Freunde wissen. Vor 20 Jahren zeigte mir der Herr ein Buch, in Klammer Josua 1,8. Darauf stand Gottes Richteramt. Jedes Wort floss wie ein Wassertropfen in mich ein. Der Traum geschah 3-mal. Je nach 7 Wochen, nach derselben Wochenzahl, es war an einem Morgen, den Gott eben aus der Nacht herausgehoben hatte, kam ein Mann. Ich flechte ein. Meine Eltern waren heimgegangen und ich war allein im Hause zu Bet Semes. Nie öffnete ich einem Mann. Damals. Erlasse mir, ihn zu beschreiben. Nur das. Ich fiel vor seine Füße nieder, ehe er gesprochen hatte. Er hob mich auf und setzte sich auf meine Arbeitsbank, als wäre er ein Mensch. Wer er war, es hätte mich sonst nicht so hingeworfen, merkte ich, nachdem er mich verlassen hatte. Er sprach: Sei gesegnet, Tochter aus dem Licht. Du trugst ein Amt aus Gottes Richteramt herab. Dreimal sahst du es im Traum. Kiss ab da, nicht allein die Sprache, die kein Mensch, kein höchster Engel hat, die Beschreibung meines Traumes, den ich tiefst in mich verschlossen hatte, zeigte mir die Wahrheit an. Er sprach: Der Heilig Hohe hat dir deinen Weg gesegnet zubereitet. Noch musst du warten und viel lernen. Dann ist's soweit, eines Richters Amt zu übernehmen. Und sei stets getrost. Niemand wird dich treffen können. Die Hand des Heilig Hohen ist mit dir. Ich verstand die Worte, aber nicht den tiefen Sinn. Er drückte mich ans Herz, bevor er ging. Wie mir da zumute war, bleibt ewig unbeschrieben. Ich sann unentwegt, kam mir selber fremd und wie ein neues Wesen vor. Ihn abermals zu sehen, es bleibt ein unlöschbarer Brand. Ihm die Anbetung für seinen Segen darzubringen, hätte ich gern nachgeholt. Nach Tagen kam ein Freund der Eltern und bot mir einen Tausch. Wie geführt willigte ich ein. Den Hügel, der ihm der seinen Wegen zu abseits lag, bekam ich für mein Erbe. Ich war's zufrieden. Von den Eltern hatte ich noch Geld und manchen guten Wert. Davon baute ich das Haus und Grundstück um. 10 Jahre wartete ich auf die Verheißung. Stattdessen kam ein Midianiter, der sich, von unseren verfolgt, zu mir durchgeschlagen hatte. Er war verwundet, sein Zeug zerfetzt, zu Tod erschöpft. Ich pflegte ihn und kaufte ein Gewand. Sein Dank war dieser, dass mehr Midianiter, Hethiter, Moabiter und andere kamen, die als Verfolgte bei mir Rettung suchten. Zur selben Zeit besuchte mich ein junger Fürst. Er nannte nicht sein Land und ich fragte nicht. Ich liebte ihn sofort. Oh, nicht wie ein Weib. Nur wusste ich es nicht, was es für eine Liebe war. Heute weiß ich es. Das ist die Liebe aus dem Licht, auf unserer Welt meist unbekannt. Der hohe Gast belehrte mich in der israelischen Geschichte, dann weiterhin in jener aller Völker, die bis heut die Erde sah. Zuletzt enthüllte er mir wundersam das Himmlische. Und wieder war es so, als ob Wort für Wort wie Wasser in mich tropfte. Hinterher stellte er die Weltgeschichte der Himmlischen gegenüber. Hierbei erlernte ich das Richteramt. Der Fürst hielt lange Pausen ein, prüfte aber stets, was ich vom Empfangenen behalten hatte. Am Ende wiederholte er es wörtlich, was einst der Heilig Hohe selber zu mir sprach und bestätigte, dass es Gott gewesen sei. Ich schluchzte laut. Ich sei doch bloß ein Weib und nicht würdig, solch ein hohes Amt zu übernehmen. Er verwarnte mich sehr ernst. Wen Gott würdig macht, hat in Demut diese Würde anzunehmen, und bloß ein Weib? Er wischte meine Tränen ab. Die Schranke, die die Menschen bilden, anerkennt der Schöpfer nicht. Im Urreich, über das gesamte Universum waltend, gibt es kein Hoch und Nieder, kein Zurück noch vor. Dort gibt es ihn, den König, und bloß ein einzig Volk. Natürlich gibt es großen und auch kleinen Dienst, aber alles fließt zusammen, weil dort nur das Ganze gilt, dem das Einzel dienen darf und willig dient. Genau so ist es zwischen Israel und denen, die ihr Heiden nennt. Heidnisch, willst du an dem Ausdruck hängen bleiben, ist jeder, der die Gottgebote kennt und nicht befolgt, ebenso die Lauen. Es gilt für alle Menschen nur das wahre Wort, die treue Tat. Israel nennt sich Gottes Volk, aber viele sind von Gott entfernter, als eure Welt dem Himmel ist. Richte nach der Wahrheit und Barmherzigkeit, und du richtest Recht. Er führte Zeiten und auch Taten an. Daraus paarte er von Wissenden und Törichten gut und falsch getan. Solche Unterscheidung lehrte mich, wie eine Richterin zu handeln hat. Nach und nach wirst du in alles eingeweiht, wenn du, vom heilig Hohen eingesetzt, dein Amt verrichten kannst. Ich habe doch ein Amt, widerspricht der Altrat, als Deborah die Becher füllend innehält. Ich meine so, er verbessert sich, Gott verlieh mir ja ein Amt. Dir wohl, bestätigt sie ihm freundlich. Nur bedenke, wie viele heute Ämter haben, bloß aus Eitelkeit und aus Gewinnsucht angestrebt. Sie rennen an dem Eckstein an, ohne Ahnung selbst gesetzt. Aber so wirkt Gottes Schöpferwort. Die Lebensgaben sind von mir. Wer sie zum puren Eigennutz missbraucht, dem setze ich die Zeit, wann er das Errungene verlieren soll. Nur ein Niederbruch kann solche Seele aus dem Bann der Welt erlösen. Wer es erkennt, der findet Heim. Wer nicht, den wird die Fremde darben lassen, bis er zum bittervollen Umkehr kommt. In Klammer Lukas 15, 18. Du hast dein Amt mit Fleiß errungen, nur war das Band zum Lichte sehr gelöst. Oder nicht? Kiss ab, da gibt dies kleinlaut zu. Wegen deines guten Willens wird er entlastet, kehrte Gott in deinem Herzen ein. Also wird dir nun das Amt als Gabe seines Lichtes neu gegeben. Das tut sein Segen, der besonders über jene kommt, die ihm aus Erkenntnis dienen wollen. Wenn ich das erst fertig brächte, leis gesagt, heute ging mir eine Leuchte auf, dass mir, oh, wie vieles fehlt. Saltil beruhigt ihn. Sehr viel fehlt dir nicht, sonst wäre deine Zeit noch nicht gekommen. Gewiss hast du ein außerordentliches Heil erhalten, doch wir alle ebenso. Aber nun ist's spät geworden und die Ruhe tut uns Not. Bitte noch, sagt Kis Abda, den besonderen Segen. Ist Gottes Segen unterschiedlich? Das ist mir schleierhaft. Nicht, wie du es denkst, erklärt Matania. Gottes Segen bleibt sich gleich, aber wenn dich dürstet und du bist bei jemand, der nicht kargt, wird man dir den Becher so oft füllen, so oft du deinen Wirt um neue Labe bittest. Logisch, dass du mehr bekommst, als wer mit einem halben Trunk zufrieden ist. Die Quelle ist dieselbe, doch die Quantität ist das Besondere. Wer sich demnach von dem heilig Hohen viel erbittet, der wird viel erhalten. In Klammer Matthäus 21, 22. Wunderbar, Gisabda übergeht die Müdigkeit. Auf welche Weise kam der Mann, um dessen Grund es geht, hierher? Die beiden könnten ja im Rechte sein. Bichras verneint. Als Israelen mussten sie die Antwort auf die Fragen wissen. Hörtest du das Tappen vor dem Hause nicht? War das nicht der Wächter? Sie sahen sich durchschaut und rissen aus. Mit Hilfe unserer Diener fing sie Chargross ab. Der richtige Besitzer ist ein Verbindungsmann von uns. Ach so, sagt der Altrat lang gedehnt. Deborah tippt ihn an. Die Parteinahme wäre so kein Wunder. Es liegt nahe, gibt Gisabda zu. Etwa können? Ah, es sieht ganz anders aus. Jawohl, die Richterin bestätigt den Gedanken. Lass die zwei von einem Doktor untersuchen und der sagt dir, was sie sind. Dann allerdings. Ist dein Lehrer ferngeblieben? Leider. Weltlose Trauer fühlt Deborah, sagt jedoch. Der Heilig Hohe wird ihn senden, wenn wir ihn benötigen, dann werden wir ihn kennenlernen, ruft Barakrasch. Ob ich dabei sein darf? Ergänzt Gibbar des Altrats halbe Frage. Ich zweifle nicht daran. Oh, ich gleichfalls nicht, lacht Deborah und klatscht in die Hände. Endgültig Ruhe. Barak, du weist unseren neuen Freund morgen auf dem Wege weiter ein. Vergiss das Kennwort Palme nicht. Dankbar geht man auseinander. Die Nacht ist kurz geworden, doch der Friede dieses Hauses schenkt die Kräfte wie durch einen langen Schlaf.